Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Die Angriffe auf Politiker und auf Wahlhelferinnen gehen gerade weiter. Gestern hat ein Mann die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey am Kopf verletzt. Die Polizei hat schon ermittelt, wer das gewesen ist. Und aus Dresden berichtet eine Grünen-Politikerin von einem Angriff auf sie. Die deutschen Innenminister, die wollen wegen solchen Angriffen mehr Schutz für politisch engagierte Menschen. Und Auslöser, das ist der Angriff von vier Teenagern auf den SPD-Politiker Matthias Ecke letzte Woche. Die haben ihn krankenhausreif geschlagen. Und nachdem die Polizei sie ermittelt hat und Beweismittel beschlagnahmt hat, warten die vier jetzt zu Hause und in Freiheit auf eine mögliche Anklage. Wir wollen wissen, wie das Prozedere abläuft. Und dafür haben wir Arndt Sinn bei uns. Er ist Professor für Strafrecht an der Universität Osnabrück. Hallo, Herr Sinn.
Schönen guten Tag.
Bei diesen Teenagern muss man dann jetzt mal davor sagen, das sind ja Minderjährige. Welche unmittelbaren Konsequenzen müssen die jetzt im Moment befürchten?
Ja, also im Zusammenhang mit den Jugendlichen gilt ein besonderes Regime. Da gilt nicht das allgemeine Strafrecht, sondern da gilt das Jugendstrafrecht. Während im Strafrecht die Reaktion Strafe ist, das ist in Deutschland Geldstrafe oder Freiheitsstrafe, ist es im Jugendstrafrecht anders. Die Folgen der Jugendstraftat sind Erziehungsmaßregeln oder dann eben auch Zuchtmittel. Jugendstrafe ist also das letzte Mittel, was verhängt werden kann. Warum ist das so? Das folgt der Einsicht, dass Jugendliche eben in ihrer Entwicklung, in ihrer Reife noch nicht Erwachsenen gleichgestellt sind und dass deshalb noch erzieherisch auf sie eingewirkt werden kann. Die Folge davon ist, dass man also durch eine frühzeitige Intervention möglicherweise, man könnte so sagen, sie auf den rechten Weg zurückbringt und mit Strafe man dieses Ziel eben nicht erreichen kann. Das muss man voranstellen, wenn man über Jugendliche spricht.
Was passiert dann jetzt ganz konkret? Also einer der vier hat ja gestanden, dass er das begangen haben soll. Das ist aber ja in dem Sinne noch kein wirkliches Bekenntnis im juristischen Sinn, oder?
Naja, was heißt gestehen? Gestehen heißt, dass es Tatsachen gibt, die einen Straftatbestand in seiner Beschreibung erfüllen würden. Und wenn er die Tat gestanden hat, dann ist das tatsächlich ein Geständnis. Aber es gilt natürlich vor einer strafrechtlichen Verurteilung. Auch im Jugendstrafrecht gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, auf diesem Geständnis aufbauen kann man noch nicht sagen, dass er jetzt schuldig ist, sondern dafür braucht es eines staatlichen Verfahrens. Sie haben es erwähnt, die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter. Man wird Zeugen vernehmen, man wird selbstverständlich das Opfer vernehmen, wird sich Folgen der Tat abschätzen und dann wird die Staatsanwaltschaft dann eine Anklage verfassen und auf der Grundlage dieser Anklage werden dann die möglichen Reaktionen, die es im Jugendstrafrecht geben kann, dann möglicherweise auch erfolgen oder man wird niedrigschwelliger intervenieren.
Und solange sitzt der junge Mann zu Hause und wartet?
So ist es. Das ist auch die Folge, dass im Jugendstrafrecht eben keine Strafe verhängt wird, sondern dass dort der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sehr, sehr deutlich ausgeprägt ist. Die Untersuchungshaft ist also nur das letzte Mittel, das hier durchgeführt werden könnte. Und wenn es keine Anzeichen gibt, dass sich eine Person dem Verfahren entzieht, dann gibt es eben auch keine Untersuchungshaft. Und jetzt müsste man noch unterscheiden, wie alt die Personen sind, über die wir hier reden. Und wenn die also noch nicht einmal ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann kann also auch keine Untersuchungshaft angeordnet werden.
Die Politik diskutiert ja jetzt, wie Nachahmer abgeschreckt werden können. Ist das dann eine ehrliche Diskussion, wenn man sagen muss, wir reden ja hier vom Jugendstrafrecht?
Ich glaube schon, dass das eine ehrliche Diskussion ist. Denn wir müssen uns ja überlegen, Strafrecht kommt immer nach der Tat. Auch das Jugendstrafrecht kommt nach der Tat. Über was wir nachdenken müssen ist, warum sind solche Taten eigentlich begangen worden? Warum sind Jugendliche bereit, solche Gewalttaten zu begehen? Warum erschöpft sich das in Gewaltorgien oder in Übergriffen? Und diesen Gründen müssen wir auf den Weg gehen. Und Studien zeigen auch, dass Jugendliche durchaus noch beeinflussbar sind. Und wenn man das eben mit den Mitteln, die das Jugendstrafrecht zur Verfügung hat, sinnvoll verhältnismäßig einsetzt, dann ist das eine wichtiger Beitrag, junge Menschen wieder zurück auf ihren Weg zu führen, als das Strafe dann bei Erwachsenen vermag. Also insoweit glaube ich, ist das eine sehr wichtige und richtige Diskussion. Aber auch, es bedarf natürlich Aufklärung in der Bevölkerung, dass wir andere Interventionsmöglichkeiten bei Jugendlichen vorhalten, als es bei Erwachsenen ist.
Weil ja, höchstwahrscheinlich auch viele Menschen sich jetzt denken, wie kann das sein, dass die jetzt da einfach so zu Hause sitzen. Da muss man natürlich sagen, das ist jetzt vielleicht eine menschliche Reaktion, aber eben keine juristische.
Also es ist im Jugendgerichtsgesetz ausdrücklich geregelt, dass die Untersuchungshaft nur dann verhängt und vollstreckt werden darf, wenn ihr Zweck nicht durch eine vorläufige Anordnung über die Erziehung oder durch andere Maßnahmen erreicht werden kann. Dafür müssen wir ja sehen, welchen Zweck dient die Untersuchungshaft? Die Untersuchungshaft dient der Sicherung des Strafverfahrens. Sicherung des Strafverfahrens heißt, dass keine Beweismittel vernichtet werden, dass keine weiteren Manipulationen des Verfahrens stattfinden oder dass eben sich jemand dem Verfahren entzieht. Wenn sichergestellt ist, dass die Person hier, der Jugendliche zu Hause, unter Kontrolle ist und sich dem Verfahren nicht entziehen wird, dann gibt es auch keinen Grund, vor dem Hintergrund, dass es noch kein rechtskräftiges Urteil gegen die Person gibt, jemanden in Untersuchungshaft zu nehmen. Übrigens gilt Gleiches auch für Erwachsene. Gibt es keinen Haftgrund, insbesondere die Flucht oder die Fluchtgefahr, so gibt es auch keinen Grund, eine Person vor einer strafrechtlichen Verurteilung zu inhaftieren.
Wie ist es denn zum Beispiel dann bei Erwachsenen, nachdem die dann vernommen worden sind, dann warten die jetzt sozusagen, dass der Prozess beginnt, müssen die unter bestimmten Umständen Auflagen erfüllen, kooperieren?
Man kann eine Untersuchungshaft mit Auflagen versehen. Das sind dann Meldeauflagen oder Abgabe von Ausweispapieren. Also wenn beispielsweise eine Fluchtgefahr besteht, die aber kompensiert werden kann durch solche Auflagen, sprich also auf Null gesetzt werden kann oder nahezu das Risiko herabgesetzt werden, dann sind solche Maßnahmen auch dem Gebot der Verhältnismäßigkeit geschuldet dann anzuwenden. Also das natürlich können dann solche Maßnahmen auch angeordnet werden, um zu vermeiden, dass eine Person vor einer rechtskräftigen Verurteilung inhaftiert wird. Denn nochmal, es gilt die Unschuldsvermutung.
Wie schnell ist so ein Prozess, Herr Sinn?
Ja, die Schnelligkeit eines solchen Prozesses hängt natürlich von jeweiligen Einzelfall ab. Je einfacher der Fall ist, je besser die Ressourcen bei der Justiz ausgestattet sind, je schneller die Beweismittel zusammengetragen und der Fall letztendlich gelöst ist für die Staatsanwaltschaft, umso schneller kann natürlich ein solches Verfahren auch stattfinden. Wir haben rechtlich durchaus auch schnelle Möglichkeiten. Eine schnelle Möglichkeit, eine Reaktion herbeizuführen, ist der sogenannte Strafbefehl. Da findet gar keine mündliche Verhandlung statt. Eine weitere schnelle Möglichkeit ist das beschleunigte Verfahren. Beide Verfahren, Strafbefehl und beschleunigtes Verfahren, gehen aber nicht im Jugendstrafrecht. Das ist den besonderen Umständen, die ich geschildert habe, geschuldet, während eben beim Erwachsenenstrafrecht dann dieser Strafbefehl oder das beschleunigte Verfahren Anwendung finden kann.
Aber wäre das dann zum Beispiel sinnvoll, wenn die Politik sagt, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, wir müssen jetzt härter vorgehen, dass man dann konsequent so verfährt, damit die Verfahren auch schneller vonstatten gehen?
Also in der Tat gibt es die Annahme, berechtigte Annahme, dass immer dann Strafe auch einen Sinn hat, nämlich jemanden zur Vernunft zu bringen, ihm einen Denkzettel zu verpassen und natürlich auch begangenes Unrecht wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn die Strafe auf dem Fuße folgt. Sowas gibt es tatsächlich und dafür gibt es auch die Instrumente. Und wenn die Politik danach ruft, dass man diese Instrumente anwendet, dann muss man aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass diese beschleunigten Verfahren dann mit den notwendigen justiziellen Ressourcen durchgeführt werden können. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, dass ein solches beschleunigtes Verfahren, das ich geschildert habe, soll ja sehr schnell, nämlich in einfach gelagerten Fällen, wenn die Beweislage geklärt ist, stattfinden. Dafür braucht man aber einen Gerichtssaal. Das sind schon einfache Hindernisse, die bestehen. Denn an den Amtsgerichten, in denen das stattfindet, sind ja verschiedene Sitzungstage den einzelnen Amtsrichtern und Chefrichtern dann vorbehalten. Und das müsste ja dann alles in dem Plan untergebracht werden. Und ein solcher Fall, der einmal passiert, den können Sie ja schlecht einplanen. Und daran scheitern häufig dann eben auch beschleunigte Verfahren, weil es eben einfach an ganz einfachen Ressourcen mangelt. Also deshalb auch natürlich mein Appell an die Politik, wenn man sowas mitdenkt, beschleunigte Verfahren ja, aber dann auch in Richtung Ressourcen, wie kann man das denn umsetzen? Also man müsste so eine Art Prozessanalyse in der Planung solcher Verfahren mal vornehmen.
Nach den Angriffen gegen Politikerinnen und Politiker haben wir hier diskutiert im Deutschlandfunk Kultur, wie solche Verfahren jetzt stattfinden, was da nach und nach passiert. Und das haben wir getan mit Arndt Sinn. Er ist Professor für Strafrecht an der Universität Osnabrück. Herr Sinn, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.